Kultur Talk, der Interview-Podcast mit Christopher Köhler. Backstage und unzensiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tour Talk. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge hier am Start, weil ich habe mich nicht mit einem klassischen Bühnenkünstler unterhalten, sondern mit einem Fotografen, der natürlich trotzdem in seiner Weise ein Künstler ist, aber eben nicht auf der Bühne steht, sondern in der Regel vor der Bühne, denn er fotografiert Künstler und macht Live-Fotos während der Show, aber auch im Studio ist er sehr aktiv. In der Szene ist Olli Haas, so heißt er, sehr, sehr bekannt, denn er hat sich verantwortlich gezeichnet für sehr, sehr viele Plakate, für Plakatfotos, die ihr so seht in den ein oder anderen Theatern. Und die macht er, damit kennt er sich aus und vor allen Dingen mit der Lichtsetzung kennt er sich sehr gut aus, deswegen bin ich zu ihm gekommen. Ich war bei ihm für ein Motiv, denn wir haben mein Solo-Plakat ein neues Foto gebraucht und da etwas aufwendiger gewesen ist, um das darzustellen, was ich darstellen wollte. Und für diesen Look bin ich zu Olli gegangen, weil ich weiß, damit kennt er sich aus und das hat er wirklich großartig gemacht. Super interessanter, cooler Typ. Gespräch hatte ich so vor, so eine halbe Stunde zu machen. Es sind jetzt doch 52 Minuten geworden, aber die kommen dir nicht so vor wie 52 Minuten. Es ist sehr unterhaltsam, es ist einfach eine Type und hat es fotografietechnisch auf jeden Fall drauf. Und wir haben über seinen Werdegang gesprochen, warum er Fotograf geworden ist, warum er heute endlich glücklich ist und vor allen Dingen, warum er sich so verbunden fühlt mit Künstlern und der ganzen Bühnenszene, was er daran so toll findet, welchen peinlichen Auftritt er, oder Auftritt sage ich schon, welches peinliches Shooting er schon gehabt hat, was er daran so liebt, etc. pp. Das alles wird geklärt in dieser Folge und ich möchte gar nicht weiter drum rumlabern. Ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung mit dieser Folge vom Tour Talk, heute mit Olli Haas. Wir haben jetzt gerade hier geshootet. Und ich sitze jetzt gegenüber von Olli Haas.
Hi.
Guten Tag.
Ja, hi ist gut. Also wir sind schon seit ein paar Stunden
hier. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt.
Ich habe gerade meine Brille abgenommen. Aber ich höre Glocken. Und wenn du die auch hörst, ist es 12 Uhr.
Ah ja, guck mal. Zwei Stunden haben wir hier ein sehr geiles Foto gemacht, glaube ich.
Ja.
Wird das. Und am besten machen wir es so. Ich habe mir überlegt, ich mache am Anfang in der Podcast-Folge immer eine kleine Kennenlernrunde, ein Speed-Dating und stelle dir ganz kurze Fragen bzw. Fakten, die du kurz raushaust.
Okay.
Ein Joker hast du von diesen Fakten. Das heißt, eine Sache musst du nicht beantworten, wenn dir das unangenehm ist. Aber es sind keine unangenehmen Fragen, aber wenn du sagst, nee, das will ich nicht sagen oder da weiß ich gerade keine Antwort, sag einfach weiter und dann den Rest musst du aber beantworten.
Ich liebe sowas, weil ich wusste zwar, dass wir jetzt einen kleinen Podcast aufnehmen. Ja. Es ist auch das erste Mal jetzt hier für mich, dass ich mal...
Das ist auch die erste Aufzeichnung, die ich jetzt mache.
Erst überhaupt.
Uns beide eine Premiere,
ja. Auch von diesem Speed-Dating, dass ich hier ehrlich antworten muss. Also ich wusste nichts, aber ich werde gut behandelt hier. Ich habe keine Klagen.
Wir fangen ganz einfach an. Ja. Die Blitzfrage, wo das Speed-Dating beginnt, jetzt.
Ja.
So, Name?
Olli Haas.
Alter?
Noch 52.
Beruf?
Fotograf.
Wo geboren?
In Herne.
Wo heute lebend?
In Bochum.
Single oder vergeben?
Verheiratet, glücklich.
Dein Spitzname?
Ist Olli.
Okay. Welches Emoji wärst du?
Ach Gott. Ich glaube einfach nur ein Grinse-Emoji. Ganz, ganz banal.
Okay. Lieblingsfilm?
Oh mein Gott. Lieblingsfilm. Da eine Mischung aus Humor und Horror ist Return of the Living Dead aus den 80ern.
Und Shaun of the Dead?
Auch genial. Shaun, du hast da was Rotes. Absolut.
Genau.
Aber es ist halt einer der späteren Werke.
Passend zum Film, süßes oder salziges Popcorn?
Süßes Popcorn.
Richtig so. Lieblingsserie oder eine Lieblingssitcom?
Lieblingsserie, Stranger Things.
Ah, auch gerade schon geguckt, die neue Staffel.
Natürlich, selbstverständlich. Ja, ich spoiler hier gar nichts. Wer spoilert, gehört verprügelt. Ich habe viel gesehen in meinem Leben, aber es holt den Menschen ab wie mich. Ich bin geboren 1969 und spätestens in dem ersten Moment der ersten Folge, wo die analogen Synthesizer zu hören waren, wusste ich, das wird meine Serie. Ja, ich kann es nicht erklären weiter und es hat sich bewahrt.
Ich mag auch diese Filme, die in den 80ern spielen tatsächlich. Also diese, wo die Freunde auf Fahrrädern unterwegs sind, ne, wie hier, wie hieß denn der Film?
Goonies.
Auch Goonies und Super 8 ist auch so ein Film, der in den 80ern spielt mit diesem Alien-Monster, was da auftaucht.
Ja,
auch gleiches Prinzip.
Super geil.
Da kann ich auch ein Hörspiel empfehlen. Ach, wie heißt das denn nochmal? Monster 83.
Okay.
Ist eine Reihe mit drei Staffeln. Ist ein deutscher Autor. Das kam vor Stranger Things raus. Das war ein ähnliches Thema. Richtig geil. Das ist wirklich richtig geil produziert.
Cool, cool, cool.
Gibt es bei Audible unter anderem. Mhm. Und also das ist wirklich, also das fesselt dich total. Also das ist richtig geil. Das ist direkt mein Tipp hier.
Jo.
Lieblingsband.
Oh, Janus.
Janus kenne ich jetzt gar nicht.
Das ist was für die Kinder der schwarzen Szene.
Okay.
Und Janus ist für mich ein Gesamtkunstwerk. Erstmalig gehört, lass mich lügen, 1998 beim Debütalbum Vater. Im Jahr 2015 haben wir uns kennengelernt, nach einem Auftritt hier in der Christuskirche in Bochum.
Okay.
Da habe ich dann nachts, ich glaube, es war um 1:30, haben uns im Interview halt kennengelernt.
Ja.
Das waren die Sachen, die ich damals halt auch mit auf YouTube veröffentlicht habe. Ja, dann irgendwie ein paar Monate später haben wir uns wieder gesehen. Und seitdem mache ich die Bandfotos auch. Und
cool.
Sind einfach fantastische Menschen. Für mich die größten Künstler, oder mit die größten Künstler hier aus Deutschland. Aber das ist was sehr Spezielles.
Ja. Ja. Letzte Frage dieser Speed-Dating-Runde. Dein größter Erfolg?
Mein größter Erfolg?
Für dich persönlich. Ob es beruflich ist oder privat, ist egal.
Ich bin glücklich verheiratet, sehr glücklich verheiratet und habe nach manchen Fehlentscheidungen in meinem Leben manch gute und viel gute Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, ob meine Ehe, also nach 15 Jahren Partnerschaft, haben wir dann geheiratet. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und das war für mich eigentlich, wenn man das als Erfolg bezeichnen kann, ist das eigentlich der schönste Erfolg. Das
Wichtigste eigentlich.
Oder? Absolut.
Total.
Ich bin ein glücklicher Mensch. Das war ich nie in meinem Leben. Jetzt bin ich sowohl beruflich und privat. Und das ist einfach ein schöner Zustand. Und das würde ich mal als Erfolg
bezeichnen. Das heißt, wenn du sagst, du warst nie ein glücklicher Mensch?
Nee, das nicht. Aber man hatte immer noch genügend Dinge, wo man sagte, da war man mit unglücklich. Meistens aus beruflicher Natur.
Ja.
Okay. Ich war ja nicht immer, oder ich bin ja nicht immer selbstständig gewesen. Ich komme tatsächlich aus dem normalen Angestelltenbereich, aus dem Bereich Personal. Habe das viele, viele Jahre gemacht und viele tolle Erlebnisse da natürlich auch gehabt. Aber manch Arbeitgeber, bei denen ich jetzt hier heute auch nicht mehr reden möchte, entpuppt sich dann als nicht sehr vernünftig oder gut. Oder ich könnte es ein bisschen krasser ausdrücken, das unterlasse ich jetzt mal.
Ja.
Dann ist es gut, dass man jetzt einen Zustand hat, wo es wirklich so...
Aber wie fing das bei dir an mit der Fotografie? Hast du das immer noch nebenberuflich gemacht, so wie der klassische Künstler? Oder wie kam das Interesse dafür?
Ich bin da so reingeraten, muss man ganz klar sagen. Ich habe neben meinem Job Just for Fun Radiomoderation ein bisschen gemacht. Da ging es mal das Thema Musik, halt für die Independent, heutzutage sagt man ja eher Wave Gothic dazu. Früher gab es das nicht, da gab es einfach nur die Leute, die in Schwarz hier in Bochum im Zwischenfall rumgelungert haben oder Zeche. Und habe dort einfach ein bisschen aus Just for Fun halt Radiomoderation gemacht. Über die Radiomoderation gab es dann halt auch ein kleines Online-Magazin, wo dann auch halt Konzertfotografien veröffentlicht wurden.
Ja.
Das fand ich immer interessant. Ich fand das immer toll, die Emotionen von so einem Abend einzufangen, die Szenerien von so einem Abend einzufangen. Und habe mir gedacht, ach, das probiere ich einfach mal.
Ja.
Hab dann, das war damals so eine kleine Bridge-Kamera von Nikon, das war eine P100. Also ich habe vorher schon immer mal ein bisschen in meinem Leben fotografiert, aber immer mal nur so in Etappen. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, das war in der Matrix hier in Bochum, Suicide Commando, also für die Freunde etwas härterer elektronischer Musik, was wirklich sehr genial ist, fotografiert. Das sah mit der Kamera nicht aus, weil es einfach technisch überhaupt nicht ging.
Ja.
Und ich auch einfach mal getestet hatte, aber ich wollte es können.
Ja.
Also fotografisch war es absoluter Müll, was ich da abgeliefert habe. Aber da dachte ich mir, das willst du jetzt können.
Ja.
Bin dann zu einem bekannten Bochumer Fotogeschäft gegangen.
Ja.
Habe gesagt, so, Freunde, packt mal was aus. Haben wir dann gemacht. Habe dann ein bisschen halt in Equipment investiert. Habe damit aber kein Geld verdient. Es war einfach nur Spaß. Und damit fing dann alles an. Dann kam, ich glaube, danach das erste Konzert mit der ersten Mal Spiegelreflex war in der Christuskirche Bochum. Das war Fiddler's Green. Bisschen Irish Folk halt.
Okay.
Und ja, es kam dann eins zum anderen. Ich habe dann viele, viele Menschen vor der Kamera gehabt, die ich musikalisch sehr bewundere oder mit denen ich musikalisch auch groß geworden bin. Da die beiden herausragendsten für mich waren tatsächlich Holly Johnson. Und weil dann einfach mal ein paar Monate später nach dem Auftritt hat Holly Johnson mich angeschrieben und fragte, ob das Bild oder eines der Bilder, was ich von ihm an dem Abend gemacht habe, das war in Köln, werde ich nie vergessen, den Abend, wunderbarer Künstler, ob er das haben kann als Tourbild für seine Tour. Das ist ein unglaublicher Moment. Ich saß sonntags morgens noch mit einer ganz kleinen Äugelein auf der Couch, gucke in meinen Messenger rein und denke, das ist doch erstmal ein Fake oder irgendwie, keine Ahnung, was ist denn das für ein Kappes? Nee, es ist wirklich Holly Johnson. Und da schließen sich so Kreise, weil ich das einfach, damit bin ich groß geworden. Mhm. Frank Gosse Hollywood ist einfach, das sind die absoluten Ikonen.
Erfolg, wenn du deine Vorbilder noch irgendwie sogar noch arbeiten kannst.
Kann man also auch vom Gefühl her gar nicht beschreiben. Und ich habe es dann meiner Frau gezeigt. Sagt sie, wie, was? Ja. Buddy Johnson dann das Bild geschickt und es wurde dann halt sein Tourbild. Ich glaube, das war 2016 auf der Tour. Das andere Erlebnis war Visage. Visage 1982, glaube ich, war es mit Fade to Grey. Hat einfach so eingeschlagen. Ich glaube, jeder Mensch auf diesem Planeten kennt dieses Lied und war, glaube ich, mit auch der Startschuss für das New Romantic. Und Visage hatte ein Deutschlandkonzert, bei dem ich als Fotograf halt war.
Ja.
Und Steve Strange mochte halt eines der Bilder, was ich von ihm an dem Abend sehr gemacht hatte. Und wenn du dich jetzt einmal umdrehst, ihr seht das natürlich nicht, weil es ein Audio-Podcast ist, aber da hinten steht der Druck davon. Nach dem Auftritt hat Steve Strange das selber noch veröffentlicht und ich glaube, ein paar Monate später war es er verstorben. Mhm. Und die Plattenfirma aus England hat mich angeschrieben.
Ach.
Für das letzte Visage-Album, die Diamonds and Demons, hat auch nochmal geschrieben, dass Steve mochte das Bild sehr und ob ich das als Inlay für die limitierte Vinyl-Edition zur Verfügung stellen würde.
Hast du Nein gesagt?
Nee, will ich nicht. Da sitzt er erstmal wieder, liest so eine Mail und denkst, was? Was denn das?
Ja, krass. Hört, ne?
Mail aus England, denkst du erstmal irgendein Spam oder so. Ne? Wollen Sie Ihren Penis vergrößern?
Genau, wollte ich auch gerade sagen.
Kaufen Sie hier diese Tabletten oder so, kein Thema. Nein, es war dann halt wirklich so und die haben mich halt auch gefragt, was ich dafür haben wollte. Ich wollte damit kein Geld verdienen. Ich konnte das nicht. Dass ich damit
ja Tod eines Ehre Künstlers,
diese Ehre. Aber ich wollte eine dieser Vinyl-Scheiben haben, weil sie halt limitiert waren.
Ja,
irgendwann kam dann halt ein Päckchen aus England, schön eingepackt. Und ich habe Tränen überströmt im Wohnzimmer gesessen, als ich das Ding ausgepackt habe. Zieh halt so die alten Kinder des Vinyls kennen das. Man zieht die Platte raus, hat dann noch das Inlay da drin und man findet dann seinen eigenen Namen damit auch. Also in den Credits stehe ich mit drin. Danach wusste ich auch, ich darf niemals eine Website mit einem anderen Namen haben.
Ja, ja.
Und das sind einfach unglaubliche Momente.
Ja, krass.
Darüber dann immer weitergemacht, habe wirklich hunderte von Konzerten fotografiert. Irgendwann kam es zum Bruch mit meinem Arbeitgeber, wie das manchmal so ist.
Zu einem Zeitpunkt hast du es noch nebenbei gemacht?
Einfach, also ohne Geld verdienen, einfach nur just for fun.
Ja.
Ja, irgendwann mal kam ich dann nach Hause, früher als erwartet.
Ja.
Ne? Schatz, es ist, wonach es aussieht.
Okay.
Da meine Frau auch im Personalbereich tätig war, sagt sie, na? Mhm. Ich so, ja, ich habe jetzt etwas mehr Zeit.
Mhm. Papa ist jetzt ein bisschen mehr zu Hause.
Papa ist ein bisschen mehr zu Hause. Es war wirklich so, ich habe mir aus der Garage ein Bier geholt. Und überlegt, so, und was jetzt?
Ja.
Und wirklich, es war wirklich so, meine Frau hat damals gesagt, mach dich selbstständig, versuch es. Du kennst 1000 Leute, du kannst was, versuch's doch einfach mal.
Auf jeden Fall die richtige Frau, wa?
Ohne Wenn und Aber. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, aber dann fehlt ein ganzes Einkommen.
Mhm.
Wir hatten zwar gar nicht so schlechte Einkommen. Ja, sagt sie, egal. Nutzt dir alles nichts, wenn du unglücklich bist oder krank über die Scheiße gehst. Gesagt, getan. Ja, und dann war also eine hochinteressante Zeit. Kommt ja keiner und sagt, Mensch, eine Kamera. Die Idee hatte noch niemand vorher auf diesem Planeten. Habe einfach erstmal das weitergemacht. Ich habe nie Werbung für mich gemacht. Ich habe mir einfach immer Leute gesucht, die einfach mal Bock hatten, was mit mir zu machen. Und dann kamen die ersten Menschen tatsächlich aus der Kleinkunst, die gesagt haben, Mensch, ich mache ein neues Programm oder halt aus dem Bereich Musik, ich mache ein neues Programm, ich brauche neue Pressebilder, ob ich das mal machen könnte.
Ja,
ja, und so vervielfältigte sich das Ganze im Laufe der Jahre. Und die Menschen, die mich halt weiterempfohlen haben, waren halt, so wie wir beide auch irgendwann mal aneinander gekommen waren, die Menschen, die halt auf den Bühnen Deutschlands stehen.
Ja.
Aus Musik, Kabarett, Kleinkunst, halt allgemein Show, diese ganze Kunstszene, die ich unglaublich liebe.
Ja.
Daraus hin hatte sich das Ganze einfach wirklich aufgebaut.
Mhm.
Und das sind unfassbar tolle Begegnungen, die ich da hatte. Ich möchte keine einzige missen. Es gibt tatsächlich auch keinen einzigen negativen Punkt, wo ich mal sagte, da bist du auf einen Menschen mal getroffen, der totaler Arsch ist.
Echt?
Wirklich jetzt. Also ich knall mir auch Sachen raus, sehr ehrlich meistens. Dafür habe ich auch schon zweimal in meinem Leben halt den Job verloren. Nein, ich habe solche Erfahrungen nie gemacht.
Okay.
Das ist, ich weiß nicht, warum es so ist. Der ein oder andere Künstler redet ja nicht so gut über den anderen. Vielleicht mal, es gibt ja manchmal, der ein oder andere ist sich ja nicht immer so ganz.
Ich wollte sagen, so in der so Künstlerbranche, ich meine, da wird in der Raum immer gelästert. Ne? Hast du gesehen, der hat so und so viele Zuschauer, unmöglich, der ist doch scheiße.
Ja, aber ich bin ja eher so ein, ich bin ja da, ja, ich bin irgendwie mittendrin. Aber ich bin ja nicht keine Konkurrenz.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja genau, das Ego, glaube ich, spielt ja nicht so eine große Rolle.
Also das ist einfach, also da habe ich wirklich unheimlich tolle Leute.
Aber hast du dir, also die Kamera, die du ja geholt hast damals, also gesagt hast, du machst jetzt Fotografie, dir hast alles selber beigebracht mit Belichtung und Lichtsetzen, weil du machst ja, deswegen bin ich auch heute jetzt hier, weil du ja so geil Licht setzt. Das, ich meine, heute kann man sich YouTube-Tutorials angucken ne, oder was weiß ich was. Also wie hast du das beigebracht?
Ich habe... ich will nicht sagen, ganz selber beigebracht. Ich habe unglaublich viel experimentiert.
Ja.
Habe mir natürlich, man guckt sich mal auf YouTube ein bisschen was an. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, dass man sich Bilder anschaut, wo man sagt, oh, die sehen toll aus.
Mhm.
Dass man dann anfängt, oh, wie könnte das gemacht worden sein? Ich glaube, dass viele Menschen, die die Fotografie irgendwie hobbymäßig machen oder die das gar nicht so vom Kern auf gelernt haben, auch oftmals, zumindest ging es mir am Anfang so, versuchen Bilder zu kopieren. Das geht einfach nicht. Man kann Bilder nicht kopieren.
Ja.
Also nicht eins zu eins. Und dann fing das an, dass ich mir immer gedacht hatte, okay, wie könnte das in etwa gemacht worden sein?
Mhm.
Einfach rumexperimentiert, parallel dazu aber ein bisschen Fachliteratur besorgt, bisschen YouTube, bisschen aber auch Tutorials gekauft. Es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Künstler hier in Deutschland, von denen ich heute noch, wo ich immer noch sage, da kaufe ich mir immer auch noch Sachen, weil sie einfach wirklich toll sind. Ich weiß gar nicht, ob ich solche Namen einfach mal hier so reinhaue. Ja. Also zum Beispiel, ich finde Krolop Gerst einfach toll. Das sind wahnsinnig tolle Informationen, die da sind. Den Kanal kann ich sehr empfehlen. Immer wenn was Neues rauskommt, ich gucke mir das an. Aber es nutzt alles nichts. Man kann sich noch so viel abgucken, man muss es machen.
Das stimmt.
Man muss es machen.
Das stimmt, ja.
Und wenn du irgendwann, wenn du gute Bilder machen willst, Die machst du ja nicht, weil du mal ein paar Bilder machst oder rumtestest. Ich habe tonnenweise Scheiße mir zusammengeschossen.
Ja.
Wenn dir einer was anders erzählt, dann lügt er.
Total.
Du musst am Anfang erstmal richtigen Kappes zusammenschießen und denken, ach du Drama.
Der ist ja mit Bühne das Gleiche. Ne? Du gehst nicht auf die Bühne und du hast ein super geiles Programm, was direkt funktioniert. Man muss halt so oft verkacken auf der Bühne, bis dann das übrig bleibt, was irgendwie gut ankommt.
Und das ist einfach das. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Und das ist jetzt Audio, ihr seht gerade nicht, wo wir jetzt hier so sitzen, aber alles das, was du jetzt hier siehst, was ich mir jetzt hier so fürs Studio angeschafft habe, das sind Dinge, ich hatte die so in etwa im Kopf, was ich damit machen wollte.
Ja.
Ich habe schon mal Sachen gesehen, die man damit machen konnte. Aber unterm Strich ist das so, die Bilder, die hier entstehen, das sind handgeschmiedete Messer. Ich mache ja nichts von der Stange, dass ich hier Standard-Setups durchhaue.
Ja,
so ein paar Grundzüge bleiben natürlich immer gleich. Aber im Endeffekt, es sind handgeschmiedete wie handgeschmiedete Messer. Ist immer ein bisschen anders. Das hängt auch immer mit dem Menschen zusammen, mit dem ich gerade arbeite.
Ja.
Nur weil eine Sache bei einem Menschen gut funktioniert, muss sie beim anderen nicht gut
funktionieren.
Kann ich auch nicht weiter beschreiben. Das ist so ein bisschen Bauchgefühl.
Wie wichtig, du bist ja also, sag mal so, du bist ja in der Kleinkunstbranche schon bekannt. Man kennt dich so, hast du ja schon gesagt.
Ein oder andere.
Mund zu Mund ist ja, glaube ich, noch das wichtigste Instrument da irgendwie im Marketing fast. Du sagst, du liebst ja die Branche, warum ist das so? Was liebst du so an dieser Kleinkunstbühnenwelt, Künstlerwelt? Was ist da so das, was du so toll findest?
Jetzt kommen da wirklich mehrere Punkte zusammen. Was den, ich packe es wirklich in dicke Anführungsstriche, den Erfolg angeht, den habe ich dieser Szene einfach zu verdanken. Denn dankenswerterweise, da ich ja nie Werbung gemacht habe, haben viele Menschen, die ich vor der Kamera habe, das eigentlich für mich mit übernommen.
Ja.
Da war Social Media vor vielen Jahren auch sehr, sehr wichtig für mich.
Mhm.
Ganz viele Menschen haben mich in Bilder markiert, für die ich die Pressesachen gemacht habe. Dadurch wurde ich einfach auch bekannter, dass mich halt Menschen halt angesprochen haben, gesagt haben, Mensch, ich mache ein neues Programm. Und ich habe so viel Herzblut, wie ich da mit den Menschen erlebt habe, das kannte ich vorher nicht.
Mhm.
Das kannte ich aus meinem normalen Berufsleben, kannte ich es einfach nicht. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Klar, der Ursprung war natürlich die Bühnenfotografie, die ganz viele Menschen ja auch eben, gerade auf Facebook seinerzeit gesehen haben. Da war ich noch gar nicht auf Instagram vertreten. Und das hat einfach für einen gewissen Bekanntheitsgrad
gesorgt.
Nicht, weil ich sie veröffentlicht habe, sondern weil die ganzen Künstler die Sachen veröffentlicht haben.
Ja.
Oder halt die Pressebilder oder nachher die fertigen Plakate. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das eine. Und ich glaube, ich bin einfach auch ein Mensch, der guten Humor mag. aufgewachsen halt in, ich komme aus Herne und zwei Straßen weiter, hätte ich jetzt was gesagt, hat der fantastische Jürgen von Manger gewohnt, also Adolf Techtmeier.
Ja.
Und ja, die Jüngeren können das mal bitte...
Techtmeiers Erben, wa?
Ja, Techtmeiers Erben ist eine wunderbare Sache, die der Helmut Sanfenschneider macht, im Herner Kulturzentrum, die Verleihung des Preises. Wunderbar. Also mit Techtmeier, aber auch mit Vico von Bülow, also Loriot bin ich groß geworden, der es ja geschafft hat, diese deutsche Spießigkeit einzufangen.
Meine Frau also, kann zum Beispiel heute gar nichts damit anfangen. Die ist ein bisschen jünger, die ist 1990-Jahrgang, die kann halt, ne? So, ich habe das früher geliebt, auch Papa Ante Portas und hier, mein Name ist Lose, ich kaufe mir ein. Und was kostet der Senf absurd so viele Dinger und so.
Ja.
Das ist geil.
Ja, und dieser Loriot-eske Humor, ich weiß nicht, ob es diesen Begriff überhaupt gibt,
jetzt den habe ich immer geliebt.
Ja.
Also dieses... so
ganz in die feine Beobachtung.
Ganz fein, ganz fein in die Fresse hauen.
Ja, ja.
Und das konnte der wie kein anderer.
Krawel.
Ja, das sind ja schon alles die Spätwerke.
Ja.
Bevor ich jetzt anfange, die ganzen alten Sachen zu zitieren,
da glaube ich, kann ich alles mitsprechen.
Ja.
Ja? Also, sie jodeln mit meiner Frau, nein, ich bin von Radio Bremen. Das sind Sätze. Großartig. Ja? Und das ist so der Humor. Und dadurch kam halt auch die Kleinkunst irgendwie. Also, ich habe die ganzen Sachen irgendwie auf. Ich hatte damals Schallplatte gehabt oder Kassette. Ne, was gab es damals? Was hatten wir früher?
Otto. Ich hatte Otto auf Kassette, habe mitgesprochen.
Und Fips Asmussen, genau.
Fips Asmussen, wunderbar. Der hat sich ja nur One-Liner rausgeknallt.
Ja, aber er konnte es wie kein anderer.
Das stimmt.
Ja? Lieben Sie Chanel? Nein, ich habe sie lieber langsam. Da kommst du doch als Normalsterblicher nicht drauf.
Ja. Oh, dann weiche Hände, sind Sie arbeitslos?
Genau so.
Diese Sprüche.
Ja, und dadurch einfach durch diesen Humor wollte ich diesen Menschen auch immer ein bisschen nah sein. Und durch die Interviews, die ich ja damals auch mit den...
Die ich auch gesehen habe.
Vielen, vielen Menschen dort gemacht hatte, war ich dann irgendwie dran.
Ja.
Das war ja nicht... Ich habe ja damit kein Geld verdient. Ich wollte es einfach machen, um den Leuten auch mal eine Stimme zu geben.
Aber da, glaube ich, da ist auch, liegt der Erfolg auf, wenn du das machst, was du liebst und nicht machst das Geld deswegen, dann irgendwann... Wer hat das denn gesagt? Irgendjemand hat das gesagt. Wenn du das machst, was du liebst, kommt das Geld irgendwann von alleine.
Es sei
Corona kommt dazwischen.
Dann, gut. Ist egal. Ja, lassen wir das Thema jetzt mal raus. Das hat erstmal alles kaputt gemacht und ich bin immer noch im Neuaufbau, wie wir alle wahrscheinlich. Aber es könnte schon ein bisschen mehr sein. Aber das hier machst du nicht des Geldes wegen. Das machst du, weil du es liebst.
Ja.
Und ich gönne mir den ganz, ganz großen Luxus, dass ich wirklich nur die Sachen mache, die ich wirklich mag. Und auch die Aufträge nur annehme, die ich mag. Ich mache nichts, wo ich irgendwie schon Zahnschmerzen habe.
Ja.
Man muss halt wirklich so platt formulieren. Ich arbeite nicht für Arschlöcher.
Mhm.
Aber komischerweise, diese Menschen finden auch eigentlich nicht zu mir.
Ja.
Und ich arbeite wirklich nur mit netten Menschen zusammen. Sag aber auch mal, da bin ich echt der Falsche für, wenn ich wirklich der Falsche dafür bin, für manche Sachen. Da kenne ich dann auch Berufskollegen, wo ich dann sage, Mensch, frag den nochmal, der ist dann wahrscheinlich eher der Bessere für. Und das ist einfach der Luxus, den ich mir in meinem Leben gönne.
Ja. Was machst du lieber? Live-Fotografie, wo es ja im Moment nur einmal gibt, wo du im besten Fall den einfängst und gerade in dem Moment abdrückst. Oder halt Studiofotografie, wo halt du mehr Zeit hast, Licht zu setzen und alles wiederholen kannst. Was ist denn da so? Oder wo sind die Herausforderungen vielleicht?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich eins davon lieber mache, aber der große Unterschied ist jetzt in der Studiofotografie. Wir haben ungefähr heute, würde mal sagen, 20 Minuten nur das Licht getestet, weil wir haben was sehr Spezielles gemacht.
Ja.
Hier wird jetzt auch nicht gespoilert. bis wir das erstmal so hinbekommen hatten, hat einfach ein bisschen was gedauert.
Ja.
Das heißt, ich kann ja hier Sachen auch wiederholen, wenn sie nicht klappen.
Mhm.
So, wenn wir jetzt morgen feststellen, wir haben doch noch eine andere Idee. Ja, da sagst du immer, ich komme nochmal wieder, wir machen nochmal neu.
Ja.
Und das kann ich bei einer Live-Sache, kann ich das nicht machen. Das Ding passiert da, das muss sitzen und dann muss ich, das muss sitzen, Punkt.
Bist du da angespannter, wenn du jetzt weißt, so die Show geht los, es geht dunkel, so oh fuck, ich muss jetzt hier auch mal die Perspektive wechseln von rechts nach links, aber in dem Moment, wo du rüber gehst, passiert vielleicht was Geiles, weil du die Show ja vielleicht gar nicht kennst.
Das ist dann ganz schwierig. Also wenn ich weiß, da an dem Abend passieren bestimmte Dinge, ich werde auch oftmals eingeweiht, was an welchem Punkt passiert. Das macht ja sehr, sehr viel Sinn auch. weil es sind ja immer wieder Bruchteile von Momente, wo bestimmte Sachen passieren.
Ja.
Eines der Klassikerbilder ist, wo sich Helmut Sanfenschneider in dem Fall, das Bild stammt aus dem Ebertbad, mit einem Benzinkanister, das war eigentlich Wasser drin, das über den Schädel kippt.
Ja.
Und dass eine riesen Fontäne gibt auf der Bühne und ich wusste, an welchem Moment das Haar genau passierte.
Ja, ja.
Also konnte ich wirklich nach vorne rennen, wer schon mal im Ebertbad war.
Was hat er gemacht?
Das war, ich glaube, das war beim Comedy Battle, was er zusammen mit Camila de Feo.
Ja, stimmt. Da habe ich dann deine Fotos auch gesehen tatsächlich.
Und ich glaube, das war zu Rammstein, du hast, hat er richtig Gas gegeben.
Okay.
Und dann, ja, das Bild war einfach, es ist ein Traumschuss, weil das Licht aber auch im Ebertbad wirklich ein Traum ist.
Wie sehr ärgerst du dich, wenn du den Moment verpasst?
Das kann ich gar nicht in Worte fassen.
Also ich finde Live-Fotografie mega wichtig, immer wenn ich irgendwie bei einer Show weiß, da ist jemand und der fragt, willst du Fotos haben? Ja. Also auf jeden Fall, weil das ist einfach eine ganz andere Stimmung, weil Studiofotos, ich meine, jeder Künstler kann sich ins Studio setzen und irgendwie cool gucken, im besten Fall, aber halt das, was du wirklich machst, Stimmung, Emotionen kreierst auf der Bühne, im Zweifel auch noch, gerade als Zauberer, hast du noch eine Zuschauerin neben dir stehen, die ja irgendwie reagiert, das ist ja Gold wert, ne? Also ich habe so eine Infobroschüre, die wir rausschicken, da sind nur Live-Fotos drin, um halt Veranstaltern zu zeigen, guck mal, das sind die Reaktionen, ne? Das ist ja, kann man gar nicht nachstellen.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt und genau das ja auch, wenn man jetzt mal ein bisschen beim Geschäftlichen bleibt. Für mich ist das eine gute Sache, zu zeigen, was kann ich im Bereich der Fotografie oder wie sehe ich so einen Auftritt. Das ist ja auch immer ein Punkt. Jeder Fotograf hat seine eigene Handschrift.
Ja.
Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch unbedingt, sondern einfach nur, die Handschrift gefällt, ja oder nein.
Ja.
Und der Umkehrschluss ja auch, genau das, was du gerade sagst, Die Künstler brauchen ja genau diese Bilder für, sag mal, Social Media oder halt noch besser für die Veranstalter zu sagen, so sieht das dann aus.
Ja.
Das ist die Performance, die ich euch biete. Das sind die Emotionen, die ich einfange, wenn du auch zum Beispiel Menschen mit auf die Bühne holst.
Ja, weil total.
Das sind natürlich Bilder, wo wir ein bisschen gucken wegen Veröffentlichung.
DSGVO, ja, gut.
Aber gut, DSGVO. Ja. Aber dennoch, das sind Momente, die kriegst du nie wieder.
Das verkauft auch, ne? Ich habe schon Pressematerial von Zaubern gesehen, die sahen sensationell gut aus. Und dann siehst du sie auf der Bühne und denkst, Moment mal. Also irgendwie ist ja doch eine sehr große Diskrepanz dazwischen.
Da sitzen auch oftmals dann verflucht gute Grafiker dran.
Ja, natürlich.
Die dir unglaublich viel rausholen.
Ja.
Aber du kannst halt im Live-Event, egal was es jetzt ist, am schlimmsten zeitgleich und auch am wertvollsten, ja, das was ich gerade sagte, am Beispiel vom Visage erklärt. Wenige Zeit darauf, nach dem Konzert, ist Steve Strange gestorben. Das war einer der letzten Live-Auftritte des Menschen. Und das dann eingefroren zu haben, das ist schon in dem Moment eine ganz besondere Sache. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit, ich überspitze das jetzt mal ganz bewusst, damit wird auch mein Name jetzt immer ein bisschen verbunden sein für mich.
Klar.
Das ist so vielleicht dieser kleine Wunsch der Unsterblichkeit, den man sich gönnt, zu sagen, also wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin,
Die Bilder bleiben
und das ist ein Stück Musikgeschichte.
Mhm.
Da ich zu Musik eigentlich auch immer einen sehr, sehr engen Draht habe. Musik hat mein ganzes Leben schon immer bestimmt. Ich kann keine Musik spielen, überhaupt nicht. Ich habe es probiert, hört sich grauenhaft an. Aber ich bin begeisterter Musikkonsument.
Welches Instrument würdest du gerne spielen?
Originalgeschichte ist wirklich so passiert. Als ich kleiner Dötz war in Herne, wurde mein Opa mal gefragt, es begab sich im Herner Süden, will ich nie vergessen, spielt ihr Enkel ein Instrument? Mein Opa, Stalinorgel.
Also,
jetzt versteht ihr so in etwa, wo mein Humor wahrscheinlich herkommt. Wenn ich eins spielen könnte. Ich glaube, Gitarre.
Ja.
Da ist dann natürlich David Gilmour und Pink Floyd.
Ja.
Für mich so das Ding also von Wish You Were Here oder Shine On Your Crazy Little Diamond. Ich glaube, ich kann es immer wieder hören und fange immer wieder an zu heulen, wenn ich das höre. Das ist einfach unglaublich toll. Und ich glaube, ja doch, also Gitarre wäre schon das Ding. Aber ich habe es probiert, nee.
Also Schlagzeug finde ich ja irgendwie geil. Also allein so von der Optik, also drauf zu kloppen, da kann man, glaube ich, viel Aggression loswerden. Aber ich habe so null Rhythmusgefühl, weil ich bin ja so ein Kopfmensch. Ich muss ja Kopf komplett ausschalten, aber wenn ich dann, ich habe so eine, für meine kleine Tochter, so ein kleines Drumset, so, wo sie so drauf kloppen kann, dann versuche ich so ganz cool, komm mal hier, jetzt zeige ich, was ich kann. Aber sobald der Kopf einsetzt, ist Kraut und Rüben. Also nee, das aber finde ich irgendwie...
Also Drums sicherlich auch cool, aber irgendwie, ich glaube, so die emotionalsten Sachen sind für mich halt immer mit der Gitarre verbunden gewesen.
Oder Klavier.
Ja. Wobei, spontan fiel mir jetzt David Gilmour ein zum Thema, was fällt mir denn spontan zum Thema Klavier ein? Nix, siehst du, also bleibe ich bei der Gitarre.
Ling Ling, oder wie der heißt.
Was?
Klassischer Pianist oder Lang Lang, oder ich weiß es nicht. Long,
ich glaube,
keine Ahnung.
Achtung, Christopher macht hier gerade Werbung für irgendeine Orchidee
oder so. Nee,
keine Ahnung, muss ich jetzt passen.
Okay.
Jo.
Wie wichtig ist denn, jetzt haben wir für mich ja, kann man jetzt sagen, wir haben ein Foto gemacht für ein neues Plakat, jo. Für ein zwar schon bestehendes Soloprogramm, aber wir ändern gerade Plakattitel dafür. Wie wichtig ist das Foto für ein Plakat einer Show?
Damit steht und fällt eigentlich alles, weil es gibt sicherlich eine Fanbase, die einen Künstler kennt, die, egal was für ein Scheiß du am Plakat druckst, die gehen da hin.
Ja.
Bei manchen Plakaten von auch durchaus bekannten Künstlern denke ich mir auch, boah, komm, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Mhm. Oder so, es gibt ja auch ein klassisches Photoshop-Fail, okay. Wo ich auch denke, ich verstehe nicht, wie das jemals rausgegeben werden konnte. Das,
ja.
Musik von Doro. Doro ist musikalisch bekannt, hoffentlich.
Ich kenne nur Doro Pesch.
Ja, meine ich ja.
Ach so,
ist ja Doro.
Ah, ja.
So. Okay. Und da gab es ein Photoshop-Fail, das war vom weißen Hintergrund, wo sie so eine Corsage aus Lack trug und die eine Seite war komplett verflüssigt. Es gibt einen Filter in Photoshop, der heißt verflüssigen.
Genau.
Wo ich mir denke, was ist denn da passiert?
Ja.
Also für wer es jetzt nicht kennt, das sah so aus, als wäre die Corsage heiß geworden und komplett verlaufen.
Okay.
Also ich habe keine Erklärung, wie das passieren konnte. Also der muss stocken. Also einzige Erklärung ist, man sitzt mit einem Grafiktabletter, man hat diesen Filter halt auf, wo man Sachen halt verflüssigt und zur Seite zieht. Und der muss stockbesoffen abgerutscht
sein. Da guckt doch nochmal jemand drüber.
Also spätestens. Nein, das Bild ist veröffentlicht worden, wo ich dann sage.
Auf dem Plakat.
Auf dem Plakat. Im Internet, wo sich auch ganz viele Leute dann in dem Falle, also ich mag ja Internet-Bashing überhaupt nicht.
Ja.
Ich mag sowas nicht.
Nee.
Ich habe auch keinen Kommentar dazu abgegeben. Aber da denke ich mir, ach Kinder, das muss doch nicht sein. Das hätte nicht sein müssen, das so zu veröffentlichen. Wir driften jetzt gerade ab, aber wie
wichtig ist das?
Also da fand ich, weiß nicht, oder manch anderes Billig-Ding, wo ich mir denke, also das ist auch ein bisschen was, man will ja auch seinen Fans ein bisschen was damit geben.
Ja.
Ich finde manche Dinge einfach so hingerotzt als Bild, finde ich einfach nicht schön.
Ich finde ganz oft bei Stand-Up-Comedy wird sich das immer so leicht gemacht, da steht dann einfach der Mensch mit dem Mikrofon so ganz klassisch, haha, das war's dann.
Ja, und oder diese künstlichen Szenen, wenn jemand in was reinbeißt und so, ich mache gerade so ein komisches Gesicht dabei, wo man denkt, nee, so beißt kein Mensch rein.
Ja,
und wenn ich das machen will, dann muss ich echt abbeißen, um das zu fotografieren.
Ja.
Also Konsens der Sache ist, ein Bild muss Aufmerksamkeit ziehen.
Ja.
Und das muss auch nicht immer was aus dem Programm verraten, aber es muss ein Eyecatcher sein. Das heißt, wenn ich auf ein Bild gucke, dann ist das so, dann möchte ich auch länger als eine Sekunde hingucken und nehme nicht sofort den Blick weg. Der Klassiker ist, wenn ich mich mal mit dem Kunden auch unterhalte, versuche ich den immer zu erklären, so, jetzt nehmen wir mal den Prospekt der Krankenkasse, wo diese typische deutsche Mittelstandsfamilie so gar nicht schlecht verdient mit ihren zwei Kindern.
Lachend
auf dem Boden. Lachend. Also auf einem Bild zu sehen ist, das sind technisch unglaublich gut fotografierte Bilder. Wirklich toll. Also das ist fotografisch eine ganz tolle Leistung. Auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen banal aussieht. Nein, das ist eine ganz große Kunst, das so toll hinzukriegen. Auch die Zusammenarbeit mit den Menschen dabei ist sehr wichtig. Aber inhaltlich ist es leer. Kein Mensch von euch kann sich jetzt an den typischen, an super Prospekt erinnern, weil er denkt, oh, das war eine Mittelstandsfamilie, dieses Bild werde ich nie vergessen.
Aber das sind auch so Stock-Footage-Sachen, die sich einfach runterladen, die einfach möglichst neutral sind wahrscheinlich, dass das für alles irgendwie anwendbar ist.
Genau. Und das ist so belanglos.
Mhm.
Und ich mag gerne Sachen, die müssen nicht immer Sinn ergeben. Die können auch total bescheuert sein, aber die müssen irgendwie geil sein.
Ja, ja. Hattest du mal ein Shooting, wo du sagst, das war mega peinlich oder irgendwas super unangenehm, ohne jetzt natürlich einen Namen zu nennen, aber irgendwie du sagst, das war jetzt, das war jetzt ganz scheiße oder was, oder peinlich oder was auch immer, irgendwas, irgendeine coole Geschichte, die Leute hören auch so gerne sowas.
Ja, ich bin erstmal ein Troll, dass
ich
heute nichts umgeworfen oder umgerannt habe, das sind eigentlich Dinge, die mir ständig passieren.
Ich stoße mich immer mit dem kleinen Zeh an einem blöden Hochstuhl von meiner Tochter,
bleibe
ich mit dem Zeh da hängen.
Ich weiß nicht, ob man sieht, also ihr jetzt natürlich
also nicht. Aber ich sehe ein
Bein, was er hochhält.
Alles vernarbt ist, weil ich immer wieder, also das Bett steht seit, ich glaube,
wir wohnen jetzt da seit über 15 Jahren. Ich renne seit 15 Jahren nachts immer wieder, wenn ich vom Klo
das
komme, an diese eine Kante und es blutet dann wirklich wie Sau.
Oh
aber wirklich peinliches Shooting hier, also hier zum Beispiel eigentlich nicht.
Oder unangenehm.
Ich habe mal eine Begebenheit gehabt, das war am Standesamt Bochum.
Okay.
Zugegebenerweise, das werde ich wirklich nie vergessen. Da habe ich eine Hochzeit fotografiert und keine Ahnung, es waren so 50 Hochzeitsgäste.
Ja.
Und an dem Standesamt ist das so, das ist so ein großer Innenhof. Und der Zugang zum Standesamt, das sind so zwei Treppen, rechts und links, die sind so geschätzt 2,5 Meter hoch. Ich habe mir die Hochzeitsgesellschaft unten aufgebaut, um dann alle so ins Bild zu kriegen, und bin nach oben gegangen. Und ich habe wirklich, die Hochzeitsgesellschaft stand da, super nette Menschen, wir haben auch viel Spaß gehabt. Und ein oder andere mal hin und her geschickt. Und das war der eine Moment, wo ich das erste Mal meine Hand nicht an der Fangschlaufe hatte, der Kamera. Und es war wirklich so, 50 Mann stehen da, ich will die Kamera nehmen, habe sie nicht an der Fangschlaufe und ich schubse das Geländer runter. Aus der Fallhöhe in dem Fall, ich würde mal tippen, 3,50 Meter. Wer es vielleicht aus Filmen kennt, dass Sachen auf einmal in Zeitlupe fallen. Es war wirklich so, das war ein so extrem surrealer Moment. Also das war das Ensemble bestehend aus einer Spiegelreflexkamera, einem Handgriff einer Spiegelreflexkamera, einem Objektiv. Und ich hatte sogar noch einen Blitz oben drauf, weil ich den noch brauchte, weil ich mir gerade von drinnen rauskam. Oh, und ich sah wirklich das Ding in Zeitlupe auf dem Boden aufprallen. Und wirklich, das Objektiv flog in eine Richtung, der Blitz flog in eine Richtung. Also wirklich, alles flog in unterschiedliche Richtungen.
Scheiße.
Es standen da unten 50 Mann.
Alle haben vollkommen
regungslos. Nee, okay. Komplett regungslos. Keiner hat eine Mimik, nichts verzogen, einfach nur ein panisches Gesicht. Ich stand da völlig regungslos. Und es war wirklich so, einer der Hochzeitsgäste kam auf mich zu, hat mir eine Pulle Sekt in die Hand gedrückt, die brauchst du jetzt.
Ja, geil.
Ja, dann haben wir, dann habe ich die Pulle fast geäxt, ja, habe da meine Frau angerufen, immer, ich fahre jetzt heute nicht mehr nach Hause und ich habe gerade mal ein paar tausend Euro geschrottet.
Aber haben die noch irgendwie Fotos machen können oder hast du schon Fotos gemacht und die SD-Karte war noch
heil? Also man konnte, da ist zum Glück nichts passiert. Also die Profimodelle, die halten schon wirklich viel, viel aus. Die Kamera war natürlich Schrott, aber die Fotos waren gesichert, immerhin. Gottes Willen. Aber das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen.
Ja,
alleine das Fallen der Kamera, echt extrem surreal. Ja. So, also das war so einer der außergewöhnlichen Momente.
So, apropos Kamera, jetzt, ich bin jetzt gelernter Mediengestalter auch und war Cutter und ich denke, ich kann schon unterscheiden, wenn ich ein professionelles Foto sehe oder halt ein Handyfoto oder halt ein professionell gefilmtes Video oder was professionell geschnitten ist. Ich kenne Leute, auch Künstler, die halt sagen, nee, brauche ich nicht, professionell mache ich mit dem Handy. So, ne? Da jetzt auch mittlerweile die Handys halt so geile Kameras ja auch haben zum Teil und mit Apps und zack, kannst du da schnell bearbeiten. Glaubst du, dass das für den Markt, dass es den professionellen Fotografiemarkt kaputt macht? Oder glaubst du, dass es das Leute immer noch geben wird, die das zu schätzen wissen, wie jetzt auch glaube ich, viele Künstler und auch ich natürlich Fotograf zu schätzen weiß und weiß, wir brauchen professionelle Fotografie? Oder hast du so Befürchtungen, irgendwann wird gesagt, nee, komm,
also die,
Handy reicht.
Ja, also ist eigentlich diese Entwicklung, die du da gerade beschreibst, ist ja eigentlich schon wieder vorbei. Also nein, nicht, dass die Kameras, die Handys gute Bilder machen, sondern die Tatsache, dass dann der Kameramarkt dadurch einfach eingeknickt ist. Du kriegst ja eigentlich kaum noch eine wirklich kleine Kompaktkamera zu kaufen, die früher war sie einfach durch die Smartphones ersetzt werden. Ja, die Smartphones haben mittlerweile Funktionen und die nehmen auch in RAW auf, also Camera RAW, in diesem Rohformat. Und die Technik ist schon eigentlich wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten. Bestimmte Dinge kriegst du physikalisch aber nicht hin. Das ist das Thema Offenblendigkeit, ohne jetzt mich da in Details zu gehen. Wenn du eine Blende hast, die extrem weit offen ist, dann hast du alleine mal schon ein Objektiv vorne 1,5 Kilo dranhängen, um einfach bestimmte Effekte zu erzielen. Aber ich glaube, eine Kamera an sich ist auch so mittlerweile unwichtig geworden, denn egal, was du heutzutage kaufst, wenn ich jetzt jemand fragt, was ist denn jetzt eine bessere Kamera, Canon, Nikon, Panasonic, ist alles Bullshit, nimm das, womit du am besten klarkommst. Ja, ich habe meine Favoriten natürlich, mit denen ich seit Jahren auch sehr, sehr gut arbeite, aber das ist vollkommen egal.
Das ist ein Werkzeug.
Das ist ein Tool, das ist ein Werkzeug, wenn ich die Fotografie oder die Prinzipien dahinter nicht verstehe. Und das, was du ja gerade auch schon ein paar Mal angesprochen hast, das Thema Licht vor allen Dingen, nicht verstehe.
Ja.
Ist das alles müßig?
Ja, das stimmt.
Ja? Aber Fotografie ist weit mehr als nur eine Kamera. Fotografie geht es um Bildsetzung, Inhaltliches, Nacharbeit in Photoshop und bestimmt gerade das, was wir heute gemacht haben, das soll schon sehr krass werden.
Ja.
Da gehört nochmal sehr, sehr viel zu. Also die Kamerabranche hat massiv gelitten darunter. Fertig. Also das ist aber mehr im Laiensegment der Fall. Leider Gottes zum Beispiel die Fotokina gibt es auch nicht mehr.
Echt?
Ja, die Fotokina gibt es nicht mehr.
Echt?
Ja. Also ich glaube, Corona hat dem eigentlich nur noch mal den Todesstoß versetzt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertue, wird hier dann auch irgendwann jährlich gemacht, was eigentlich dem Markt auch nicht gut tat. Man kann nicht jährlich neue Spitzenmodelle auf den Markt bringen, das ist Quatsch. Alle 2 Jahre mehr als ausreichend. Nein, Fotogena gibt es leider nicht mehr. Ich war da gerne. Einfach
um so ein bisschen Networking auch allein, ne?
Ja, auch so. War einfach ein tolles Event. Also wenn ich mich informieren gehe, gehe ich zu meinem Fachhändler.
Ja.
Oder ich fotografiere mit Nikon, ist jetzt keine Werbung oder so. Weil, kannst ja als Werbung kennzeichnen. Kriege da nichts für. Einfach nur, weil ich damit arbeite. Und wenn ich was wissen will, ich kann auch mich immer an Nikon Deutschland selber wenden. Aber das ist eigentlich nebensächlich. Aber der Markt ist eigentlich komplett im Wandel. Die Technik ist so weit ausgereift, so gut mittlerweile, dass das an den eigentlichen Bildern nicht mehr so viel ändert. Die Tendenz zur KI ist das Interessante, was Photoshop mittlerweile leistet an den sogenannten Neuralfiltern, wo du Menschen verändern kannst. Das Thema Deepfake, ja, wie weit ist es noch überhaupt noch notwendig? Mhm. Also die Frage, die ich mir mehr stelle, wie weit ist es jetzt vielleicht in 5 bis 10 Jahren noch notwendig, Christopher Köhler zu fotografieren? Sondern ich kann ihn ja im Grunde genommen komplett künstlich mehr schaffen. Mhm. Ja, wie Star Wars jetzt mal als Beispiel zu nehmen, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel, Luke Skywalker, der auf einmal wieder in den als Jung dort erschien. Ich sage nicht wann, wo und so weiter.
Oder ja, da gab es ja mehrere Filme, auch Gemini Man mit Will Smith, wo er dann so verändert worden ist, dass er wieder aussah wie in den 90ern.
Genau. Also, ja. Oder Jean-Luc Picard zum Beispiel, gab es ja auch solche Szenen. Oder bei den X-Men fing das ja damals an. Aber diese Entwicklung, die ist ja so rasend schnell. Die ist
auch sehr angsteinflößend. So. Also ich mache mir oft Gedanken über die Kleinkunstbranche oder überhaupt über Bühne, weil jetzt durch Corona sind ja auch so viele Webshows und Livestreams, was ja anfangs irgendwie ganz nett war. Aber ich habe eigentlich mir immer gedacht, eigentlich ist das suboptimal, das überhaupt jetzt zu machen, weil die Leute gewöhnt sich ja daran, zu Hause nochmal wieder zu hängen.
Ja, klar.
Und halt online zu gucken, was zwar vielleicht eine Übergangslösung ist, aber viele machen das ja immer noch heute. Also ich kenne ein paar Leute, die immer noch Livestreams-Show machen. Aber ich finde das eigentlich scheiße. Weil die Leute sollen ins Theater gehen. Ja. Weil live ist halt live und du musst ja die Leute spüren, mit allen Sinnen und erleben. Und das kannst du mit einer Online-Show nicht machen. Da habe ich Angst vor, dass es irgendwann in diese Richtung geht, dass du gar nicht mehr irgendwo hingehen musst als Künstler, sondern streamst von zu Hause aus. Und ja, dass da die Branche halt irgendwann gar nicht mehr existiert.
Dinge verändern sich ständig. Ja, Dinge sind immer im Fluss, das ist sicherlich so. Andersrum bleibe ich trotzdem relativ entspannt bei einer Sache. Denn man bedenkt mal, als damals das Thema Computer aufging oder diese Reader, dass man kein Buch mehr an sich braucht, ist auch eine interessante Sache.
Stimmt, ja.
Ne? Aber man hat ja auch irgendwann mal gesagt, Buchhandlung wird es nie wieder geben. Mhm. Es wird auch keine Bücher mehr geben. Es wird auch keine CDs mehr geben oder ähnliches. In Teilen stimmt das. Andersrum hat das den Markt aber so weit verändert. Nehmen wir mal das Thema Musik. Klar, eine klassische CD kauft sich so keiner mehr. Ja. Aber die Artworks, es gibt ja Künstler, die mittlerweile komplette Artworks rund um eine CD machen. Oder noch Buch mit bei ist, wo Illustration mit bei ist. Ich kann es nur noch mal sagen, Janus sind da also auch ganz, ganz weit vorne, was sie da machen, mit so viel Liebe in Projekte, die auch teilweise nicht mal eben zusammengerotzt sind.
Ja.
Die machen ja alles in Eigenregie und hängen ja wirklich lange, lange, lange dran. Und ich bin unglaublich dankbar, auch ein Teil dieses Prozesses zu sein. Ich durfte exklusiv vorab in ganz viele Dinge reinschauen oder reinhören.
Ja.
Und diese Liebe zu diesen Sachen, die wird es immer geben. Und beim Thema Menschen ist das so, ich habe jetzt hier im Studio ein paar Sachen als Print auch ganz bewusst stehen. Mhm. Es ist eine Sache, du kannst jetzt so ein Bild, ja, nimmst du auf einem, egal was jetzt hier so rumsteht, kannst du dir auf einem Monitor, also am schlimmsten ist natürlich immer am Handy, auf so einem kleinen Bildschirm, Hochformat. Ich drehe am Rad.
Ja, ich finde auch als Mediengestalt-Bild Ton in Hochformat zu drehen, halt fürchterlich, aber es funktioniert halt leider besser bei Instagram und Co.
Ich finde es auch. Aber ich glaube, der leider Gottes verstorbene Martin Perscheid hat ja auch mal ein super Ding dazu gemacht, wo die Augen übereinander waren, was ja auch das Sinnvollste ist beim Film. Ich verstehe den Erfolg von Instagram nicht. Es werden nur Fotos veröffentlicht, aber ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, das im 3:2 Hochformat zu veröffentlichen,
sondern
nur 4:5. Ja. Gruselig. Aber gut, ist ein anderes Ding. Trotzdem, es bleibt dabei, ich habe hier Sachen als Print stehen und nehme auch Sachen zu Kunden als Print mit.
Mhm.
Ich kann dir im Internet ganz viele Bilder von mir zeigen, entweder auf Homepage, Facebook, Instagram oder sonst was, die ich veröffentlicht habe. Die Menschen greifen immer noch zu den Prints, die ich mitbringe. Ich kann nicht 1000 Prints mitnehmen. Ich habe da aktuell mal so 60 in meiner Mappe drin, so eine Künstlermappe. Das hat mir eine liebe Unternehmensfreundin gedruckt aus von der Druckerei in Essen. Und die auch sofort verstanden hat, was ich da wirklich haben wollte. Und es ist so, du nimmst das Bild in die Hand, du hast eine Haptik. Mhm. Eine Haptik hast du nicht, wenn du Instagram bei irgendwas, das ist Massen durchgewusel.
Ja,
eben schnell weiter scrollen. Wenn du was als Foto wirklich haptisch hast, das bleibt auch eher in Erinnerung.
Das war so mit Kino, finde ich so, wenn du zu Hause einen Film guckst, ich habe gestern einen Film geguckt, du bist parallel mich am Handy, holen wir aus dem Kühlschrank, geh kurz auf den Pott und guckst gar nicht. Aber wenn du im Kino sitzt, dann sitzt du im Kino und guckst nur den Film an. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, finde ich.
Das Bewusstsein für Musik, dieses durchgenudelte MP3, ich weiß, ich sage das jetzt sehr abwehrend, wenn man so aus der Zeit, wenn ich so bedenke, ich kann mich an Abende erinnern, wo ich die Joy Division, die Closer, für mich eine der besten Alben der Musikgeschichte, halt als Vinyl mit einer großen Ehrfurcht aus der Höhle gezogen habe, aufgelegt habe. Man hat das Knistern, ja. Wer das noch kennt, wird mich jetzt verstehen, hat mir dazu eine Flasche Wein aufgemacht. Einfach nur bei Kerzenschein diese Scheibe genossen. Und wenn dann zum Schluss nochmal The Eternal läuft, das sind unbeschreibliche Momente. Ja. Die funktionieren nicht mit einer MP3. Mhm. Die funktionieren mit echtem Vinyl, mit dem Erlebnis und der Demut davor, so eine Scheibe auflegen zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, bei Menschen wird das ähnlich sein. Also bestimmte Sachen sterben aus in der Fotografie, ganz klar. Nehmen wir mal Produktfotografie. So, die meisten Sachen sind eigentlich künstlich angelegt. Du brauchst für ein Prospekt von einer Apotheke, wenn Medikamente da drin sind, die musst du nicht mal einzeln fotografieren, die Packung. Das sind Mockups, die einfach entstehen. Ja. Völlig ausreichend, braucht kein Mensch. Ja, du kannst mit Sicherheit in 5 Jahren wird ein Computer dich so gut rekonstruieren können als Bild, dass man vielleicht nicht mehr den Unterschied so schnell erkennt. Aber eine Sache wird der nie können, der wird dich nicht als Mensch einfangen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem, was ich mache. Mir sind da diese Momente wichtig, die ich will einfangen. Wir haben jetzt gerade mal durch so ein paar Bilder geguckt. Das waren gar nicht so viel, knapp 200 Bilder. Also die Testbilder lasse ich jetzt mal raus. Ja. Und du hast beim ersten Drübersehen schon gesehen, die Bruchteile von Momente, die deine Emotionen ein bisschen verändern. Und das eine Bild, bei dem wir beide gerade hängen geblieben sind, wo ich sofort gesagt habe, das ist es. Die künstliche Intelligenz wird dich irgendwie rekonstruieren können, aber wird niemals dich wirklich einfangen. Ja. Ja. Deshalb bleibe ich da erstmal entspannt. A, kann ich es eh nicht ändern, egal was kommt.
Ja.
Und ich mache einfach das weiter, was ich kann, versuche mich auch immer weiterzuentwickeln. Aber mir ist die Arbeit mit den Menschen einfach auch am wichtigsten. Und es ist ja auch immer so ein kleines, schönes Event. Es ist ja nicht so, dass du hier reinkommst wie eine Fotobox, sondern dass man sagt, hier, ne, hinsetzen, Fresse halten, hübsch gucken und wieder raus. Genau. Sondern es sind für mich eigentlich immer die wichtigen Momente. Deshalb nehme ich mir die Zeit für die Leute, die hier hinkommen.
Das habe ich auch gemerkt, ja. Nee, es hat ja auch super Spaß gemacht. Und,
das sagt er jetzt.
Nein.
Parallel. So Knarre unterm Tisch da.
Nein. Also ich bin ja bewusst hier hingekommen. Ne? Also ich habe ja auch sonst mit anderen Fotografen zu tun. Aber da das, was wir jetzt auch gemacht haben, so speziell war, vom Licht her, da wusste ich, dass du der Richtige bist. Weil du halt einfach, sieht man in den Fotos ja, halt wirklich Licht setzt und das halt in Szene setzt. Das ist ja super wichtig, gerade für das.
Ich freue mich immer wieder. Also ich rede jetzt mal, ich freue mich immer wieder über so schöne Komplimente. Das ist
Ja, finde ich toll. Wir sind schon fast am Ende.
Ui.
Das
klingt so endgültig.
Guck mal, wir haben eine Dreiviertelstunde schon gemacht.
Echt?
Wahnsinn.
Wahnsinn. Also ich hätte jetzt gesagt, vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten.
Nee.
Zeitgefühl war komplett 50
Minuten. Wahnsinn. Ja, ist auch ein gutes Zeichen eigentlich.
Ja.
Gibt es was, also eigentlich zwei Sachen, was du an deinem Job über alles liebst, aber auch etwas, wo du sagst, darauf könnte ich jetzt, ich will jetzt das Wort hassen nicht sagen, das ist zu negativ, aber etwas, wo du sagst, darauf könnte ich am ehesten verzichten. So, bei mir ist es ein Ausladen auf und abbauen, so, das finde ich ganz fürchterlich.
Das nachher aufräumen. Also bei manchen Shootings sieht es ja aus wie Hulle.
Mit Mehl hast du mal erzählt.
Ja, Mehl oder ich habe neulich war der liebe Udo Wolf bei mir.
Ja.
Wir haben zum Thema nicht meine Baustelle, haben wir hier Bilder gemacht. Auch sehr geile Bilder, finde ich auch schön. So ein paar Sachen haben wir auch schon fertig. Und unter anderem haben wir 2 Tüten Chips mal gebraucht.
Okay.
Was wir damit gemacht haben, möchte ich jetzt nicht sagen, würde ich auch spoilern. Aber den ganzen Scheiß musst du auch irgendwie wieder wegmachen. Ja.
Brauchst einen Reißen.
Ja, wo ich mir auch denke, so, wenn ich mal irgendwann reich und berühmt bin, dann lasse ich das machen.
Davon träume ich auch ganz oft.
Ja. Also,
oh, nach jeder Show träume ich so. Ja. Die ganze Konfetti-Scheiße und ja. Blutstropfen und ja. Das alles nicht. Einfach zu sagen, so, hier, mach.
Also, ich gebe Autogramme. Also der Künstler wird quasi so wie bei einer Hochzeit so mit Blumenmädchen, die haben so Rosenblätter genau, von der Bühne geleitet, ja, zu seinen Fans, die dann in Ehrfurcht da stehen, wo man Autogramme geben kann.
Das mal erleben werde, ich glaube nicht.
Naja. Nein, ich glaube es auch nicht, dass ich das erleben werde. Aber das ist so manchmal denke ich so, ach komm, ey, jetzt könnte ich eigentlich auch schon, ne?
Oh, das ist immer furchtbar.
An andere Dinge gehen.
Schlepperei finde ich fürchterlich.
Ja, und wenn dann diese Dinge, wenn ich die mal wirklich alle abbauen muss und dann auch ja mal dann wirklich on location bringen muss, also da denke ich mir auch manchmal, och Mann. Ne?
Dann lieber doch mit dem Handy.
Ja, das nicht, aber.
Nee, natürlich nicht.
Nee, aber ansonsten gibt es da eigentlich nichts. Und ja, man macht auch manche Dinge, also ich, wie gesagt, ich mache keine Aufträge, die ich nicht wirklich will, aber manche Dinge sind doch eher ein bisschen Broterwerb.
Ja.
Ja. Und wo es dann auch nicht immer ganz so einfach ist, wo ich dann auch sage, ja, ich würde mich gerne viel, viel mehr wieder um das Thema auch gerade Kunst, Kultur, kreative Sachen machen, Dönekes machen, Quatsch machen, kümmern. Wie gesagt, die anderen Dinge liebe ich genauso, aber ich würde gerne wieder mehr davon machen. Ja, also das, was wir heute gemacht haben, aber das wird einfach noch seine Zeit lang dauern.
Ich befürchte auch.
Ja,
zwei Jahre.
Ja, es wird noch ein, zwei Jahre wieder dauern. Oder aus bekannten Gründen und auch, was du gerade sagst, die Leute, die müssen erstmal wieder aus ihrer Bequemlichkeit rausgehen. Ja, ja. Aber wenn sie dann auf einmal wieder draußen waren, mal wieder ein bisschen Blut geleckt haben.
Das glaube ich auch. Wenn die da kommen. Sind, nach jeder Show sage ich immer auf der Bühne, ey Leute, ihr habt alles richtig gemacht. Ja. Ihr seid heute gekommen, erzählt es bitte weiter, dass es noch Theater gibt, auch wenn schon ein paar Leute aufgegeben haben. Hier ist Wichern in Dortmund, ist ja auch geschlossen. Erzählt es weiter. Kommt vorbei, kauft ein Ticket, weil wenn ihr es nicht tut, dann ist sehr, sehr still. Das wäre ein Armutszeugnis.
Vielleicht, also das, was ich habe damals schon gesagt, und das kann ich auch selber immer nur wiederholen. Wir haben in Deutschland eine ganz tolle Kunst- und Kulturszene.
Ja.
Und ein Land ohne Kunst und Kultur ist, um Gottes Willen, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Ja.
Wohin das führt, das sieht man ja in der momentanen Zeit, wo gerade Kunst und Kultur ja auch in anderen Ländern unterdrückt wird. Und das darf nicht sein. Das ist einfach ein unglaublich wichtiger Punkt, um eine Gesellschaft vernünftig am Kacken zu halten. Ja, es ist einfach so.
Ja, ja.
Ist ja nicht nur der oberflächliche Witz, um den es da geht. Da steckt ja viel, viel mehr hinter. Und es waren oftmals Künstler, die sehr viele vernünftige Sachen in dieser Zeit gesagt haben. Und deshalb das Rausgehen, das Unterstützen von Kunst und Kultur ist das A und O. Und kleiner Appell nochmal, kauft Tickets im Vorverkauf. Das ist so wichtig, um da irgendjemand
also, genau, bisschen das ist es.
So immer dieses,
nee, wir gucken spontan abends. So, aber wenn wir ein paar Tage vorher, entscheiden wir findet das statt? Und dann heißt es, da sind so und so viele Tickets verkauft und wir müssen aber 10 Stunden Auto fahren.
Ja.
Dann wird das abgesagt.
Ja.
Also wenn ihr im Vorfeld kein Ticket kauft, dann wird es auch nichts mehr, dann findet es auch nicht statt.
Und ganz nüchtern, wenn ihr auch Künstler vielleicht mal nicht kennt, wo ihr aber ein geiles Bild seht, was da von mir ist.
Geht allein deswegen schon hin.
Ja, allein deswegen schon hingehen. Nein, aber wenn ihr jetzt mal wirklich dann auch einen Künstler seht, der ein geiles Bild gemacht hat, dann hat er sich was bei gedacht. Dann macht er das aus Liebe zur Sache.
Ja.
Geht raus. Ey, kein Abend kann so beschissen sein, wie irgendwie das Fernsehprogramm auf RTL und so.
Genau.
Entschuldigung, also das ist
stimmt.
Also, ne, weil ich da manchmal sehe, eigentlich sehe ich es ja nicht mehr, aber so beim Durchseppen kommt man ja manchmal auf Shows, wo du denkst, ey, das können die doch nicht ernst meinen.
Da stehen sie nackt, die krasseste Show. Kennst du Naked Attraction?
Nein, ich will das alles nicht. Beim besten Willen nicht. Jetzt habe ich gerade gegen RTL geschossen. Also so pauschal kann man das natürlich auch nicht stehen lassen. Nein, aber ich denke, da gibt es wirklich an niveaulose Scheiße, die da veröffentlicht wird. Es gibt vielleicht auch das eine oder andere Gute da. Aber das, was das Live-Erlebnis bringt, auch menschlich euch bringt und dem Künstler bringt, das kannst du damit nicht im Ansatzweise vergleichen. Nee. Und deshalb ist der Vorverkauf extrem wichtig.
Das stimmt. Weil danach wird entschieden, findet statt.
Ja, danach
wird oder eben nicht.
Oder eben nicht.
Genau. Nach zum Abschluss, guck mal, bei 51 Minuten. Ui, leck mich in der Tasche. Zum Abschluss, wo kann man dich denn finden, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hier, ich will mal, ich bin selbst Künstler, ich will mal meine Show fotografiert lassen.
Ja, über dich. Christoph anschreiben.
Ich nehme Provision.
Was?
Ich hau 50% oben drauf und dann
auf Wiedersehen. Ja. Also tatsächlich funktioniert das auf einer herkömmlichen Suchmaschine. Fotograf Olli Haas eingeben, bitte mit Doppel-L geschrieben, also O-L-L-I, oder Hashtag Fotograf Olli Haas, da findet ihr mich.
Wunderbar.
Ja. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Also ihr könnt mich auch als Privatmensch auf Facebook anschreiben, weil so privat ist das eigentlich gar nicht. Ja. Oder einfach über meine Website oder über die Künstler, wenn ihr da Bilder seht, die können euch auch gerne meine Kontaktdaten geben. Ja. Aber irgendwie findet ihr mich damit
genau. schon. Ja, ich danke dir.
Ja, super gerne.
Doch, jetzt längere Gespräch, aber es war, glaube ich, sehr interessant.
Jo.
Und ja, wir gucken noch ein bisschen Fotos durch, wa?
Jo.
Und dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal.
Bis plötzlich, mein Lieber.
Und das war auch schon die heutige Folge vom Tour Talk, heute mit Olli Haas. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht bei dieser Folge. Wenn ihr mich unterstützen wollt, weil in so einem Podcast bekommt man nicht allzu viel Feedback, wie ich das normalerweise auf der Bühne bekomme und Applaus und ja, deswegen brauche ich von euch Feedback. Schreibt mir doch gerne bei Instagram eine Nachricht, macht einen Screenshot von dem Player, den ihr da benutzt, um den Podcast zu hören und packt das in die Story, markiert mich, ich teile das, ich sehe das und freue mich drüber, dass ihr das Ding hört. Vor allen Dingen könnt ihr bitte bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, damit das Teil auch gesehen wird. Das ist für den Logarithmus gut, damit das irgendwie auch gerankt wird und das Ding gehört wird. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, weil in so einem Podcast steckt immer sehr, sehr viel Liebe und Herzblut und Zeit vor allen Dingen drin. Und ich will mich in Zukunft weiter mit interessanten Menschen aus der Branche unterhalten, die auf Tour sind oder mit dieser Branche irgendwie zu tun haben. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr einen Künstler kennt, der interessant ist, den ich vielleicht gar nicht kenne und der Bock hat dabei zu sein oder einfach, wenn ihr Vorschläge habt, schickt mir gerne eine Nachricht bei Instagram, da bin ich am aktivsten. Und dann, ja, vielleicht kreiert ihr das Programm mit mir gemeinsam hier in Zukunft. Jetzt erstmal, das war's für heute. Euch alles Gute und bis zur nächsten Folge vom Tour Talk.